So, guten Tag miteinander, das ist der Nebelspalter mit der Sommershow und heute mit einem ganz speziellen Gast, der mich sehr freut, Julia Anken. Herzlich willkommen. Julia Anken muss man nicht vorstellen, aber ich tue sie trotzdem vorstellen. Erstens, sie ist eine Psychotherapeutin, kennt sich dort total gut aus und ist aber auch eine Autorin und hat viel, viel mehr Bücher geschrieben als ich, was ich sehr bewundere. Mit grossem Erfolg hat sie die geschrieben, also 14 oder 15. Sie hat so viel geschrieben, sie weiss es nicht einmal mehr. Das ist auch ein gutes Zeichen. Und das finde ich das Wichtigste, muss ich wirklich betonen, sie ist am 1. Mai 2022, also noch nicht so lange her, 80 geworden und sieht blendend aus wie eine 23-jährige Frau. Total übertrieben, ist ja klar. Nein, herzlich willkommen. Wir würden gerne so ein bisschen über die grossen Themen reden, aber auch über Aktualität und fangen mal einfach an mit dem Daniel Josic, mit der SP, der sagt, wir brauchen einen Bundesrat, aber wir wollen nur eine Bundesrätin. Und es gibt ein Frauenticket und der Daniel Josic darf sich auch nicht bewerben. Wie tust du das beurteilen?
Schreck, lass nach.
Aha.
Ich finde das ganz entsetzlich.
Ja.
Und es tut natürlich auch der Sache für die Frau kein Gefallen mit der Radikalität. Zudem bewegt man sich von den Parametern vom Feminismus total weg, weil da geht es nicht darum, Männer auszuschliessen, sondern es geht um die Rechte der Frau. Es geht darum, dass sie selbstbestimmt leben kann, dass sie kann über ihre Alltags- und über ihre Lebenssituation, dass sie das selber kann managen und machen. Und es geht nicht um Ausschluss. Und darum bedauere ich da, weil Feminismus kommt dann wieder so ein verstaubter, kämpferischer Touch über, wo die Sache nicht gut tut. Dann ist noch das andere. Also ich finde es natürlich wirklich eine Katastrophe, dass so einen fähigen Mann wie Daniel Josic nicht kann kandidieren. Nur weil er ein Mann ist. Also quasi macht man jetzt das Gleiche wie mit den Frauen. Wir haben viel nicht können machen, weil wir Frauen sind. Also ich zum Beispiel, als ich mich scheiden lassen habe, vor der Scheidung, ich wollte ein Haus mieten. Das habe ich nicht können, weil ich eine Frau bin.
Das ist noch alles sehr recht.
Ja, weil ich eine Frau bin. Also ich musste die Unterschrift vom Ehemann haben und der hat nicht wollen. Und somit wäre ich in einer Pattsituation gewesen. Aber die Vermieterin, das war eine 80-jährige Archäologin gewesen. Und die hat gesagt, wisst sie wer? Mich interessiert das nicht. Das machen wir einfach.
Das ist super, oder? Das ist sehr gut. Aber es ist wirklich gut, dass du das erwähnst, weil das sind Sachen, die man sich wirklich nicht mehr vorstellen kann. Und eben, das ist noch nicht so lange her, muss man dann auch wieder sagen.
Ja.
Aber der Punkt ist, jetzt tut man Daniel Josic im Prinzip verbieten, du darfst nicht einmal als Rennen antreten. Das finde ich auch das Gemeinste. Man könnte ja dann sagen, okay, du bist antreten und wir wählen dich nicht, weil wir finden dich jetzt nicht gut. Oder wir wollen jetzt eher eine Frau, kann ja sein, so wie man sagt, wir wollen jetzt eine Bernerin und einen Zürcher. Das ist auch ein bisschen unfair, aber es geht. Aber dass man am Anfang schon sagt, nein, nein, das Rennen ist nur für Frauen. Dann
weißt du,
ist das Frauen, sind das Behinderte, die müssen da einen Schutz haben?
Nein, das ist nicht gut. Es geht da um den Ausschluss, wo ich denke, also wie wenn man jetzt würde, da wo wir erlebt haben, wo man uns ausgeschlossen hat, jetzt machen wir das mit dem Rennen. Und das ist definitiv nicht gut und nicht in Ordnung. Also ich bedauere das sehr und ich hoffe, dass es, also gut, ich wäre natürlich jetzt so eine, die in der Opposition hinten rum irgendwie versuchen, da etwas zu mischen. Aber dass auch die Leitung von der SP überhaupt auf die Idee kommt, ist, und dann kommt ja noch dazu, also das würde bedeuten, dass zukünftig nie mehr ein deutscher Parlamentarier oder ein Politiker sich kann für das Amt anmelden
kann. In Deutschschweizer?
Ja. Nein, kein Deutschschweizer mehr, weil das ist jetzt geregelt so. Und
gut, das, die Töne sind schon wieder wechselt, das ist natürlich klar.
Gut.
Und das ist ja dann auch ein bisschen da, wo meiner Meinung nach verlogen ist.
Ja.
Weil man genau weiss, die Leute, die Männer, die das jetzt auch mitgetragen haben, die haben genau das Alter, wo sie wissen, ja, in 10 Jahren kann man dann sagen, jetzt ist aber gut. Das ist jetzt auch das Pech von Daniel Josic.
Ja, es, aber einfach so zum Feminismus. Ich meine, wir haben ja da auch gehabt, so in der Anfang, der Opferfeminismus, also wo sich alle so als Opfer gefühlt haben und aus dem Opferbewusstsein natürlich dann auch die Anklage immer ein bisschen zu hoch geschrieben geschraubt haben. Mhm. Und eigentlich hat das mit feministischen Ideen nicht mehr viel zu tun, sondern das sind wie das ist eine Abart davon, das ist irgendwie ein Seitenpfad, ein eigenartiger grün-roter Seitenpfad, wo der ganze Geschichte nicht gut tut.
Jetzt ist noch eine interessante Frage. Würdest du sagen, jetzt meine, wenn man die Geschichte vom Feminismus noch anschaut, dann können wir eigentlich zurück bis ins 18. Jahrhundert. Die Französische Revolution ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Aber jetzt gehen wir nicht so weit zurück. Sagen wir jetzt mal die bürgerliche Frauenbewegung vor dem Ersten Weltkrieg. Würdest du sagen, dort ist die Opfervorstellung, hat die dort schon eine Rolle gespielt oder nicht? Oder kommt die eher später?
Ich habe den Eindruck, die kommt eher später. Weil, also psychologisch gesehen, ist das Opfer dann immer in einer Position, wo sie sich selber kann bedauern kann und auch hofft, sie wird von anderen bedauert. Und spielt natürlich dann die Opferkarte mit dem Hintergedanken, dass es besonders wirksam ist. Und immer, wenn die Opferkarte gespielt wird, geht der Schuss hinten raus, letztlich. Ich meine, weißt, ich kenne ja da auch von meinem Engagement, weil ich bin eigentlich immer, ich bin immer außerhalb von dem Opferfeminismus gewesen, sondern ich habe einfach gekämpft, dass wir die gleichen Rechte haben. Aber ich habe natürlich auch immer gesagt, also ich bin grundsätzlich nicht der Meinung, dass alle Männer Idioten sind. Also ich meine, ich habe ja Sachen erlebt, wie ich irgendwo in so feministischen Veranstaltungen plötzlich noch ein Gedicht gelesen habe von einem Mann und hat es mir gerade auspfiffen.
Sicher?
Ja. Nein, das ist einfach
alles. Das war in den 70er Jahren so gewesen.
Ja. Ja. Oder dass ich dann von meinem Komportement, wie ich so bin und auftritt und so, dass ich natürlich dann nicht dem handgelismeten Rucksack Feminismus entspreche. Und dass da eigentlich dann wie in eine Spaltung hineingegangen ist. Und darum habe ich eigentlich immer so eine komfortable Situation gehabt, dass ich auch von außen schauen konnte. Aber ich bin zum Beispiel sehr gut befreundet mit Alice Schwarzer. Bei ihren ist das genauso.
Also, sie wirkt eben nicht wie ein Opfer. Und du
nein,
eben
natürlich nicht.
Aber ich finde eben alle die Frauen, die eigentlich in der Frauenbewegung eine grosse Rolle gespielt haben, sind starke Persönlichkeiten. Und deshalb finde ich den Diskurs so unglücklich, wenn man dann nach Frauen praktisch alle zu den Opfern macht. Dann kommst du nicht mehr aus dem raus.
Ja,
und da finde ich eben, natürlich, jetzt, das ist ja eine Frauenquote, die sie jetzt durchgesetzt haben bei der SP, da muss ich sagen, ja, kann die Eva Herzog nicht frei antreten gegen den Josic?
Natürlich kann sie das. Doch toll.
Sie kann doch das.
Das wäre doch toll.
Ja, ist doch kein Problem. Ja. Die können ja miteinander streiten und dann sagen wir, wer hat gewonnen. Also ist schon eine Frage. Aber das mit dem Opfer ist noch etwas, was mich beschäftigt, weil ich finde, ich überlege jetzt auch bei der Linken, weißt du, jetzt nicht nur bei feministischen Bewegungen, zum Beispiel auch bei der Linken gibt es wie so zwei Strömungen, finde ich. Es gibt eine Arbeiterbewegung, die sagt, wir sind Arbeiter, wir sind stolz auf unsere Arbeit und wir wollen mit dem Leistungsprinzip, das ist ganz wichtig, wollen wir aufsteigen. Wir wollen auch ins Bürgertum die Rechte haben, aber auch den Wohlstand und so weiter. Deshalb tun wir lernen, wir tun Lesegruppen machen und so. Das finde ich, ist so eine unglaubliche, positive, starke Bewegung. Wenn man den Marxismus anschaut, kommt beim Marxismus eigentlich bei Marx von Anfang an der Schrott mit dem Opfer. Oder? Der Proletarier wird ausbeutet. Böse, böse, böse Unternehmer. Eigentlich hat der Karl Marx den Unternehmer viel mehr bewundert als die Arbeiter. Die Arbeiter hat er gefunden, sind dumme Sicher, das sind Opfer, denen muss ich jetzt helfen als Intellektuelle. Und da glaube ich, ist beim Feminismus auch so, so eine Spannung. Du kannst entweder sagen, als Frau, hey, ich kann alles genauso gut wie die Männer, also wirklich die gleichen Rechte. Lass mich antreten an das Rennen.
Ja,
und absolut. Dann fange ich an säckeln und dann gewinne ich auch. Oder du kannst eben sagen, ja, wir sind immer arm in den Bauch gerückt und so weiter. Und ich habe immer so das Gefühl, die Leute, die das vertreten mit dem Opfer, die meinen es gar nicht gut mit diesen Opfern.
Also, da spielt natürlich auch so eine ganz eigenartige, wie soll ich das sagen, so eine Helfersyndrom drinnen. Weil einem Opfer musst du ja immer helfen. Und also auch psychologisch gesehen sind natürlich die Leute, die in die Opferrolle hineingehen. Also zum Beispiel auch Opfermütter, weißt du, die sich geopfert haben für Gove und ihre ganze Selbstverwirklichung haben sie an den Nagel gehängt und sind Tag ein, Tag aus sind sie für die Kinder gewesen. Also, und dann aber meinen, sie werden irgendwann dafür entschädigt. Und da gibt der Opferblick, denn wenn man es jetzt auf die familiäre Situation abholt, da gibt dann der Opferblick von denen unversöhnlichen Mütter, wo du als Kind denen kannst geben, was du kannst schenken, was du, es lange nie. Weil, nein, es lange nie. Ja. Weil du kannst, ein geopfertes Leben, mhm, also wenn du verzichtest auf dich, mhm, dann kannst du nie rückvergüten. Mhm. Und darum spielt so die Rückvergütung eine Rolle. Also ich würde dann schon entschädigt werden, gell, wenn ich da alles mitgemacht habe. Mhm. Oder wenn ich mich so identifiziere mit dem, was Frauen alles nicht haben können oder mhm, was man ihnen auch angetan mhm hat. Oder, dann würde ich jetzt entschädigt werden und dann bin mhm ich also quasi, dann bin ich so hilfsbedürftig mhm und dann kommen die Helfenden, mhm, oder? Mhm. Die hilflosen Helfer, mhm, oder? Wo eigentlich ihr ganze Drama, ihr mhm innerpsychische Drama auf die projizieren mhm und dann dort anfangen. Mhm. Ja. Mhm. Ist ja relativ einfach.
Es ist auch interessant, wenn du es historisch anschaust, man tut ja immer Unrecht aus der Vergangenheit mhm bringen, ja, zum Begründen, dass man jetzt ein anderes Unrecht macht, oder? Also, es ist auch bei anderen, also, Frauen sind ja keine Minderheit, aber bei Minderheiten kommt mhm ja das sehr häufig, ja, mhm, eben, die Schwarzen sind jetzt so schnell, so lange schlecht behandelt ja worden, und dann sage ich, ja, stimmt, und mhm dann kommt man das 18. Jahrhundert, aber das 18. Jahrhundert können wir nicht ungeschehen machen. Mhm. Aber heute können wir es anders machen, aber nicht in dem Sinn, dass man nachher einfach das Unrecht umkehrt. Das finde ich so absurd, oder? Mhm.
Ja, das ist so eine Anspruchshaltung, dass es jetzt eigentlich müsste entschädigt werden, mhm, oder? Mhm. Also noch rückwirkend, mhm, oder? Für andere Leute.
Ja. Wie würdest du Bilanz ziehen jetzt? Du bist jetzt wirklich das ganze Leben lang mit Feminismus befasst gewesen. Wie ist Bilanz jetzt? Haben dir Frauen alles erreicht? Oder gibt es noch sehr viel Offenes? Wie würdest du sagen, was ist die Bilanz von dieser Bewegung jetzt?
Also ich würde sagen, es gibt noch viel zu tun. Mhm. Und zwar da, wo wir erreicht haben, mhm, dass da nicht wieder zurückgeht, dass mhm da nicht wieder mhm verloren geht. Mhm. Und was mir natürlich vor allem ein Dorn im Auge ist, also ich will natürlich auch, dass die Frauen, die aus anderen Kulturen in der Schweiz sind, mhm, dass die genauso können partizipieren an mhm unserem Recht. Mhm. Und dass man da nicht einfach die Augen zumacht und mhm denkt, ja, die wollen ja sowieso nicht. Mhm. Also, da wäre so etwas, wo ich finde, wäre noch so eine Aufgabe, mhm, dass man da sehr viel mehr darauf achtet, mhm, dass die Rechte gelten für alle, mhm, nicht nur für die Schweizerinnen. Mhm. Und da meine ich, wäre eine grosse Aufgabe. Mhm. Und da fängt natürlich schon früh an. Mhm. Also im ganzen Bildungskanon, mhm, wo wir haben. Also auch in der Schule. Mhm. Also, dass die Abwertung vom Weiblichen nicht bereits in den kleinen Buben Raum einnimmt. Also wenn ich höre von Kindergärtnerinnen, wenn kleine Buben sagen, ich sitze nicht neben dem Mädchen oder du hast mir gar nichts zu sagen, du bist eine Frau. Mhm. Ich meine, dann denke ich, da gibt es schon noch viel zu tun. Mhm. Und also auch Aufklärungsarbeit. Mhm. Und mhm da müsste viel mehr im Bewusstsein sein. Nun, mhm, wenn man da anspricht, hörst du natürlich sofort irgendwie, wirst gerade verfrachtet irgendwie in ein Lager, wo ich zum Beispiel gar nicht angehört, sondern ich will nur einfach, dass man darüber redet.
Also, findest du jetzt, wenn du das sagst, jetzt eben zum Beispiel, Buben dürfen noch abwertend reden, ja, über das Weibliche, da machst du jetzt einen Unterschied zwischen den Europäern und Schweizer und den Leuten, die aus der Migration
doch kommen? Doch, ich mache
Unterschied. Schon das meinst du?
Ja,
ich würdest mach... jetzt nicht sagen, dass Schweizer, die kleinen nein Schweizer Buben so über mhm das reden, oder? Mhm. Also wir haben ja das, ich kann mich gut erinnern, wir haben im Kindergarten eben einen, der zu viel gespielt hat
mit ja, ist dann
nein, auch blöd gewesen. Nein, das war ein Weiberschmöcker, das ist nicht gegangen, oder? Das war ein gewisser ja Druck gewesen, dass man... Oder? Und das, ich weiss nicht, das glaube ich, ist jetzt heute nicht mehr so unter mhm den Einheimischen. Und Einheimische heisst auch immer einfach Europäer. Und
ja.
Aber du würdest sagen, bei denen, die mit Migrationshintergrund ja kommen, ja, ja, das glaube ich
und,
auch.
Und ich finde, es müsste eben angesprochen werden und es werden und thematisiert mhm werden und damit geschafft werden, mhm, weil da auch quasi ein Zugewinn wäre für mhm die heranwachsenden mhm Buben, dass sie schnallen, irgendetwas ist mhm da anders und mhm da gelten andere Regeln. Und da findet in meinen Augen viel zu wenig statt, mhm, auch wenn man, weil man es nicht anspricht.
Und oder? Wieso findet es nicht statt? Also es tut nicht angesprochen werden, aber was steckt dahinter?
da steckt natürlich dahinter, dass du sofort irgendwie politisch in eine Ecke gestellt wirst. Ja, ja. Ja, und dann bist du einfach lieber ruhig. Und also ja. Jetzt in meinem Fall, das ist übrigens das Grossartige am Älterwerden. Ja. Weißt, ich habe das Gefühl, ich habe nachher Freiheit. Ich muss nicht immer mehr gefallen. Ja, es muss mich nicht immer mehr engagieren. Es ist eigentlich scheißegal.
Ja, das stimmt. Das ist ich bin noch nicht in dem Alter, aber ich komme
auch ja, freu dich drauf.
Nein, aber es ist immer ein interessanter Punkt, wie ich auch das glaube. Ich meine, es gibt wie finde ich zwei Themen und das andere müssen wir nachher besprechen, aber wir haben extreme Einwanderung und wir haben sehr viele Leute mit Migrationshintergrund, die aus Ländern kommen, die patriarchalisch sind, organisiert wie etwa 1300. Ist ein bisschen übertrieben vielleicht? Nein, 1400, sagen wir mal günstigerweise, 1400, das ist lang her. Und bis die Leute die Wertvorstellungen, die sie aus dem 14. Jahrhundert da hinbringen, die 21. Jahrhundert, ablegen, geht es zeitlich, das ist klar. Aber ich glaube, wir machen es denen auch richtig schwer, weil wir so eine absolut nicht mehr selbstbewusste Kultur sind. Oder ich sage immer so, warum sind die Italiener in den 60er Jahren gut integriert worden? Weil der Schweizer Bünzli ein richtiger Bünzli war. Der hat einfach gesagt, hört, ihr esst Spaghetti, ist okay, aber wir essen hier Hörnli. Fertig, oder? So kommt es mir auch vor. Man ist einfach selbstbewusster gewesen, natürlich auch gröber, teilweise auch dümmer. Aber auf eine Art habe ich das Gefühl, ist heute schon das Problem, dass dann eben, dass genau die gleichen Leute, die ja sagen, wir sind absolut für Frauenförderung, wir finden das eine Zumutung und der Herr Josic darf jetzt nicht antreten, das sind ja dann die gleichen Leute, die schaurig Mühe haben, diesen Vätern aus dem Balkan oder aus Syrien oder in Afghanistan mal zu sagen, hör mal, das ist einfach alles schön. Fertig, passt ja. Und sonst kannst du gehen.
Ja.
Sonst kannst du gehen. Und das ist, also betrifft ja vor allem die Männer. Wir müssen ja die Männer viel härter dran nehmen, oder? Ja. Und da glaube ich, funktioniert nicht.
Leider. Ja. Also da sehe ich als eine grosse Aufgabe. Von feministischen, Richtungen und Bestrebungen, dass man da sehr viel mehr das Augenmerk drauf legt. Aber ich will noch etwas anderes sagen. Du hast mich gefragt, wo stehen wir heute? Ich will jetzt mal vor allem das Bild vom Mann ins Visier nehmen. Und da kann ich nur sagen, so von meinen Erfahrungen, ich habe einmal ein Buch geschrieben, wie Väter Selbstbewusstsein von ihren Töchtern prägen. Und wie wichtig das ist, dass die Väter sich interessieren für ihre Töchter. Und auch können Auskunft geben, also zum Beispiel wie alt die Kinder sind, oder? Die müssen auch immer rechnen, wenn du den Mann fragst. Oder?
Und, ja. Kannst du einen Test mit mir machen? Voll stimmt. Drei Töchter.
Hast du alle? Hast du alle
24 drauf? Ist die älteste, ja. Jetzt muss ich gleich gerne anfangen. Wie siehst du, 23 ist der Bub. Perle ist 21, ja. 19, 16.
Ja,
ja, hoffentlich stimmt. Gut.
Also, und an diesen Vorträgen, die ich gehalten habe zu dem Thema, habe ich also sicher, also am Anfang, so vor 20, 25 Jahren, habe ich vorwiegend Frauen gehabt, die da wollen wissen, wie es da mit den Vätern ist. Und da hat sich geändert. Heute sitzen junge Väter in diesen Vorträgen, die wollen es wissen. Also, die wollen es gut machen. Und, ja. Und da heisst, da bin ich sehr, also, da, erfreut mich auch, oder? Da denke ich immer mal, da passiert etwas, weil sie nicht einfach da jetzt eine Frau delegieren und es interessiert sie nicht, sondern sie sind ehrlich daran interessiert und wollen mehr wissen darüber. Und da finde ich wiederum sehr spannend und sehr, ja, da tut sich schon etwas. Also bei den jungen Männern mit nicht patriarchalen Hintergrund, da verändert sich etwas.
Aber das ist ja noch ambivalent. Zwei Sachen. Das erste finde ich, das stimmt völlig, oder? Weil ich habe drei Töchter, zwei Söhne und natürlich tut man die unterschiedlich behandeln. Und ich finde aber als Vater muss man schon auch aufpassen, dass man, wie soll ich sagen, Töchter nicht zu fest verdrückt mit Überinteressen. Ehrlich gesagt. Und ich finde, ja, ich habe das Gefühl, Selbstbewusstsein von einer Tochter, das wird klar gestärkt, wenn ich sehr viel mit denen rede und so weiter. Aber letztlich habe ich das Gefühl, es bezieht sich von der Mutter. Mutter ist eigentlich wichtiger. Für eine starke Frau, so wie es für einen Mann wichtiger ist, der Vater.
Ich glaube.
Und ich habe das Gefühl, bei den jungen Männern, und vielleicht bei mir auch schon, dass es ein Problem ist, dass wir, ich meine, früher war es klar gewesen, die Männer haben sich extrem ausschließlich nur für die Söhne interessiert. Mhm. Das war das Problem gewesen, das stimmt. Mhm. Und Töchter, das habe ich auch erlebt. Ich habe auch eine Schwester und einen Bruder. Das war eindeutig gewesen. Aber gleichzeitig muss man aufpassen, jetzt sage ich als Vater, dass man die Söhne jetzt nicht anfängt vernachlässigen. Ja, okay. Weil ich auch das Gefühl habe, oder? Es gibt ja so Studien, die sagen, von wem lernst du am besten? Und das ist noch interessant, und das kann man also empirisch gut zeigen. Erstens, du gleiches Geschlecht. Mhm. Ich lerne besser von einem Mann als von einer Frau. Mhm. Zweitens, gleicher Dialekt. Mhm. Also zum Beispiel, du redest jetzt Ostschweizerisch. Meine mhm. Eltern sind auch Ostschweizer. Meine Mutter hat gleich geredet wie du. Das heimel mir gerade an. Fange ich gerade an lernen. Nein, das ist wirklich faszinierend.
Ja,
und deshalb
so.
Finde ich, bei den Töchtern hast du völlig recht. Aber gleichzeitig haben wir so das Gefühl, ja, aber ich will die Töchter auch jetzt fest irgendwie. Ich finde, die sollen sich mehr an der Frau orientieren und weniger am Mann, ehrlich gesagt.
Also, Töchter, natürlich ist Mutter das Vorbild mhm. für Töchter, das ist klar. Unter Umständen ist nicht jedes Vorbild so, dass man dem nacheifern will. Sie gibt ein Modell, aber der Vater ist doch das Gegengeschlecht. Mhm. Da ist die erste Person, mhm. wo sie in Kontakt hat mit mhm. dem Gegengeschlecht. Mhm. Und wenn der auf sie nicht reagiert, mhm. also einfach so unbeantwortet.
Ja, eben, aber wenn sich das fest interessiert.
Da kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, dann habe ich das Gefühl, dann findet nachher nie einen Mann. Wie sie immer finden, ja, der Vater ist doch so lässig. Das ist doch so ein gutes Gefühl.
Nein, wenn sie, nein, das denke ich nicht. Also, wenn sie einen interessierten Vater mhm. hat, mhm. der auch ihrer interessiert ist und dann nicht nur interessiert mhm. ist, wenn sie genau das macht, was ihm gefällt, mhm. sondern auch Abweichungen mhm. durchaus mit Interesse mhm. verfolgt, mhm. dann hat sie, also, denn das sind die heimatlichen Glocken. Das sind die heimatlichen Glocken. Das ist schön, ja. Wenn sich ein Mensch für mich interessiert, mhm. so wie der Vater, mhm. dann lasse ich mich auf den ein. Mhm. Und mhm. das ist eben auch im negativen Sinn der Fall. Mhm. Also wenn ich gelernt habe, mhm. dass der Vater nicht auf mich reagiert. Mhm. Ich habe so drei Tochtertypen rausgeschafft. Also mhm. so die Gefalltochter, mhm. die muss ich immer aufmöbeln, weißt mhm. irgendwie
wem würde jetzt sie gefallen, dem Vater oder der Mutter?
Sie will doch, dass der Vater sie wahrnimmt. Mhm. Und wenn der Typ nicht schaut, mhm. dann werde ich ihn als Kind beobachten, wo zeigt er Interesse. Mhm. Und wenn ich sehe, als Kind, er zeigt Interesse, wenn er Fernsehen schaut und wenn irgendwie eine attraktive Ansagerin oder irgendwie, mhm. oder dass er so, dann mhm. merkst du,
dann ist das gut.
Dann ist das gut, also mhm. mache ich das auch. Mhm. Oder? Also so diese Gefalltochter, mhm. ich gefalle, also bin ich. Mhm. Und die hat es natürlich besonders schwer, wenn sie älter wird. Mhm. Weil sie gefällt immer weniger. Mhm. Und sie muss dann immer wieder das Muster wiederholen. Mhm. Und das Desinteresse vom Vater, das prägt sich so ein, dass wenn sie wieder einem Typ begegnet, der verhält sich wie der Vater. Das ist das Muster.
Würdest du sagen, Gefalltochter, hast du jetzt das nochmal aufs Äußere bezogen? Oder heisst das auch, weißt du, Musterschülerin?
Ja,
es gibt ja die Musterschülerin. Ja. Das ist ja so ein Phänomen, wo also, Entschuldigung, sexistisch, aber ich habe das Gefühl, bei Frauen ist das häufiger als bei Buben.
Ja, das
aber
ist so.
Dass man so wird, eben, am Lehrer dann extrem gefallen.
Saumässig.
Immer gute Noten, fleissig, ja. Still, hier.
Ja.
So.
Ja. Also, klar tut sich das auf der Verhaltensebene zeigen. Dass man dann wird vor allem in den Noten gut sein, mhm. wo ich genau weiss, da springt er an, der Vater. Das findet er gut, wenn ich in der Physik gut bin. Mhm. Ich hatte kürzlich in der Therapie eine junge Physikerin gehabt. Mhm. Die ist bei mir gesagt, ich bin todunglücklich. Mhm. Ich habe jetzt diesen Beruf, mhm. weil ich dem Vater gefallen wollte.
Mhm.
Aber ich würde nur eins, Kindergärtnerin. Aber das Wort Kindergarten wäre mhm. für den, also es wäre das Todesurteil gewesen für
mich. Also ein Labor ist besser.
Ja, natürlich. Oder? Also, das mhm. ist die Gefalltochter. Mhm. Dann gibt es natürlich die Leistungstochter. Also, ihr mhm. leistet denn und mhm. zwar genau in dem Bereich, wo sie denkt, da springt er an. Also, mhm. wenn ich dort die Leistungen erbringen will, da mhm. gefällt ihm auch sportliche Leistungen, mhm. oder? Mhm. Ich will zwar eigentlich eine andere Sportart, aber mhm. die findet er nicht so gut, also mache ich die, die er. Ich will, da ist ja der verrückte Kind, mhm. die wollen geliebt werden. Mhm. Und sie lieben auch. Es gibt ja nichts Liebenderes als ein Kind.
Aber gibt es nicht eine gewisse muss ich sehr ehrlich sein, eine gewisse Ungerechtigkeit, wenn du Buben und Mädchen anschaust. Dass ich, so wie ich aufgewachsen bin, klassisch als Bub, habe ich immer gewusst, meine Mutter, da kann ich machen, was ich will. Die find mich immer gut.
Ja, die find ich immer
gut. Die hat mich immer gern. Ja. Ich kann dort versagen in der Schule. Dann sagt sie, das ist gut. Ja. Sagt sie, machst halt eine Lehre. Oder weißt, also, Mutter habe ich immer gewusst, die ist immer auf meiner Seite. Passieren kann was denn? Der Vater nicht. Der Vater ist immer bedingte Liebe, oder? Eben, da musst du Leistung bringen, da musst du gut tun, musst nachher Karriere machen, sonst ist es nicht gut, oder? Das merkst du. Jetzt, für die Mädchen ist es schon noch hart, weil Mädchen, dort sind ja die Mütter aus meiner Sicht nicht so. Dort sind sie sehr streng. Dort sind sie nämlich auch so wie die Väter zu ihren Söhnen. Sie sind die Mütter eher so, oder? Sagen wir schon. Musst gut dich behalten, und so weiter. Und der Vater ist entweder desinteressiert, was du sagst, eben, sagen, die Frau soll einfach verheiratet werden.
Ja.
Oder, wenn er sich interessiert, dann ist sie dort auch dem Leistungsdenken ausgesetzt. Weil Männer eben, die dann nicht so bedingungslos sagen, ja, das ist jetzt alles gut. Würdest du das stimmt? Stimmt, würdest du das sagen? Oder?
Wahrscheinlich bedingt. Es gibt natürlich dann immer auch Beziehungen von Vater-Tochter-Beziehung, wo ganz emotional, der wird weich, wenn er das Kind sieht, der schmilzt dahin und
stimmt,
hat zwar jetzt wahnsinnig schlechte Noten, aber sagt, komm, und jetzt schauen wir. Also da, aber was du gesagt hast von den Müttern, das ist natürlich schon so. Also, du musst dir mal vorstellen, es gibt ja kaum Männer, die das Gefühl haben, also so wie ich jetzt aussehe, also das, nein, so kann ich jetzt nicht, nein, so kann ich nicht unter die Leute. So wie ich bin, bin ich wunderbar. Der hat immer noch den eigenartigen Glanz von den Augen, von der Mutter. So bist du wunderbar, wie auch
musst
immer.
Nicht wäschen, bist nein, immer noch gut.
Nein, bist immer, bist immer. Und da tut sich sogar sprachlich äussern. Also, dass man, ich habe ja immer wieder in der Paartherapie habe ich folgende Situation. Frauen sagen, der Mann kann nicht über Gefühle reden. Der kann einfach, er ist ein grandioser Redner, gell, hockt irgendwo in diesen Gremien, kann wunderbar schnarren und so. Aber über Gefühle kann er nicht reden. Und da gibt's eben auch interessante Untersuchungen. Mütter, die reagieren auf das kleine Büebli. Der muss nicht sagen, jetzt ist mir irgendein Bärli kaputt gegangen. Jetzt bin ich traurig, sondern
der Mutter überlegt selber, was ist
das Problem? Der muss nur machen, und dann weiss die schon, ja. Also, und die Grundslaute, die findest du dann eben auch bei erwachsenen Männern, die sagen nicht mehr.
Und bei den Mädchen tut die Mutter dort mehr erwarten, ja, dass das Mädchen sagt, sie, ich habe das Baby verloren.
Ja, darum hat das Mädchen auch, in der Regel, also nach Untersuchungen hat es kleine Mädchen, das Vierjährige hat einen grösseren Wortschatz.
Aber das ist auch, wie sie lieber reden, sowieso.
Ich weiß es nicht. Sie sind vielleicht einfach mehr noch im Kontakt, so, was sie spüren und würden da zum Ausdruck bringen. Und der Bub muss gar nicht.
Aber der Bub würde ja lieber mit dem Feuerwehrauto spielen. Ja,
sagen Leute, gell. Also, ich meine, ich habe ja da auch erlebt mit meinen Töchtern und den Enkelinnen. Und irgendwann habe ich einen Enkel bekommen. Und da habe ich gedacht, das wird spannend. Den beobachte ich.
Yes.
Und habe von Anfang an gemerkt, das ist etwas anderes.
Gell?
Ja, ich dann stundenlang mit ihm am iPad Baumaschinen und Traktoren angeschaut. Nein, das ist etwas anderes.
Aber da muss ich jetzt auch wieder sagen, das ist auch wieder etwas sehr Herziges an den Müttern. Dass Mütter dann nachher mit grossem Interesse über Baustellen reden und Feuerwehr und sich auf das ein.
Ja.
Während der Mann, also der Vater, der will nicht anfangen über Baby reden und wie haben wir jetzt da im Babystube das eingerichtet. Und, oder wie wir, unsere Kinder, eben unsere Mädchen, haben dann die ganze Zeit Babystube gespielt und unglaubliche Familiengeschichten gespielt. Aber das hat also eigentlich nicht gefragt, ja, wie heisst es die? Sie haben es aber auch nicht wollen. Natürlich, selbstverständlich. Aber wenn wir jetzt eigentlich zum Feminismus zurückgehen und wir haben jetzt angefangen mit dem Josic und dort geht es ja darum, wir wollen, dass viele Frauen im Bundesrat sind oder mehr oder weniger gleich viel wie Männer. Deshalb haben sie ja das Frauenticket beschlossen. Die gleiche Diskussion haben wir in der Wirtschaft. Wir wollen in der Verwaltungsrat mehr Frauen, wir wollen mehr CEOs und so weiter. Würdest du sagen, dort müssen wir noch etwas machen? Oder würdest du sagen, nein, es ist immer noch eine Frage von der Zeit und dann kommt das automatisch? Oder wie? Oder warum ist das noch so?
Ich gehe davon aus, dass es so etwas damit zu tun hat, dass sich noch viel zu viele Frauen im Opferfeminismus daheim fühlen und sich entsprechend auch so zeigen. Aber wenn du so auftrittst mit einer Selbstverständlichkeit, dann glaube ich, würde sich das auch sofort ändern. Also wenn nicht immer so, ja, ich bin eben nur eine Frau, aber ich würde es jetzt trotzdem probieren. Weißt du, also wenn du selber das Frausein noch als einen Makel verkaufst.
Eine Schwäche,
oder? Ja, da kannst du einfach, oder? Sondern mit einer Selbstverständlichkeit auftreten. Und dann glaube ich, dass sich da automatisch auch wird verändern.
Also ich bin natürlich eben, du sprichst Wasser auf meine Mühle, ich glaube das eben auch. Und ich glaube auch, wenn man jetzt einfach Geschichte anschaut, von anderen, das ist wieder das falsche Wort, aber von Minderheiten. Zum Beispiel Katholiken ist für mich immer so ein kleines Lieblingsthema, weil mein Vater ist katholisch, meine Mutter ist reformiert. Und mein Vater hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine fantastische Karriere gemacht als Katholik. Er war der erste Mann in seiner Familie, der als Poly gegangen ist, von dort her. Weil Katholiken sind bis zum Zweiten Weltkrieg in der Schweiz nicht an der ETH. Weil der Pfarrer gesagt hat, kommt nicht in Frage da, Naturwissenschaften, das ist ja des Teufels. Und so. Der Papst hat es auch gesagt. Dann haben sie Theologie studiert, Geschichte oder vor allem Jus. Und das hat natürlich einen enormen Nachteil bedeutet. Deshalb sind es auch nicht so viele Unternehmer geworden, deshalb hat es nicht so viele Katholiken gegeben im Management von Firmen. Hätte man auch können sagen, ja, wird diskriminiert, hat auch stumm. Katholiken sind nicht gut behandelt worden von den Reformierten, ganz eindeutig nicht. Ich weiss nicht, kennst du die Geschichte? Bali in Solothurn, oder? Die haben nur Christkatholiken ins Management genommen. Römisch-katholisch kannst du vergessen. Aber kein Mensch hätte in den 60er Jahren gesagt, jetzt braucht man eine Quote für Katholiken. Genau in dieser Zeit haben sich die einfach durchgesetzt und das Leistungsprinzip ist plötzlich stärker geworden. Und das, glaube ich, ist eben bei den Frauen heute eigentlich auch schon der Fall. Und wir müssen noch ein bisschen Geduld haben.
Das ist das eine. Und das andere ist, man muss auch einen ganz realistischen Blick auf die, sagen wir, aufs Arbeitsfeld von einer Frau richten. Also vor allem, wenn sie Familie hat. Es ist ein absoluter Wahnsinn zu denken, ich kann vollberuflich tätig sein, habe daheim noch drei Kinder und werde berufliche Karriere machen. Und da finde ich, da wird einfach die Realität zu wenig mit einbezogen, dass wenn du so dich willst beruflich positionieren, dann musst du sagen, okay, ich habe drei Kinder, also brauche ich Kindermädchen und ich brauche Haushälterin. Sonst schaffe ich das nicht. Und sonst bin ich immer in dem Ketzten, wieder in dem Opfer, in dieser Opfermühle, wo einfach nicht funktioniert. Und jetzt kommt noch etwas anderes, gell? Ich beispielsweise, also ich, wo ich mich scheiden lassen habe, war das erste, dass ich mir eine Haushälterin zugetan habe. Weil ich dachte, sonst schaffe ich das nicht. Ich will, ich bin berufstätig, ich brauche jemanden. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo, wenn ich da irgendwo sage, das ist sofort ein Makel. Weißt du, das ist so, ja, genau. Ein Haus ist ja schon ein bisschen komisch. Also, dass man da realistischer anschaut, das und, ist nicht denkbar.
Und was sagst du denn zu der Kritik? Ja, das ist aber schon ungerecht, weil ein Mann, der jetzt, sagen wir, zwei kleine Kinder hat und Bundesrat wird werden,
das der hat kein eine Frau.
Mensch. Eben, der hat eine Frau.
Der hat eine Frau.
Die ist Haushälterin und Mutter.
Ja, so,
und,
ja.
Und ehrlicherweise müssen wir halt sagen, schau, Frau, du musst halt entweder hast eine Haushälterin und eine Nanny.
Ja.
Oder sonst musst du einen Mann heiraten, der daheim bleibt.
Ja.
Das gibt's ja vielleicht immer mehr. Ja. Kann ja sein.
Ja, ja.
Ist ja auch möglich.
Ja, ja. Wobei, gell, da gibt's bereits die Hausmänner, da gibt's bereits so, Kreismännerkreise, weißt du.
Selbsthilfegruppe.
Selbsthilfegruppe. Weil eine Decke auf den Grimm fügt.
Ja, aber das ist ja auch der Grund, warum viele Frauen wollen.
Ja, natürlich. Werden.
Da kann man jetzt nicht plötzlich sagen, jetzt müssen Männer das mal machen. Weil,
Aber verstehst du, da fehlt wie der realistische Blick, dass es einfach, es gibt gewisse Sachen, die kannst du nicht machen. Ich habe eine Weiterbildung gemacht mit Luther-Gynäkologinnen, oder? Und die haben mir da auch erzählt, also, dass sie bestimmte Funktionen können sie Geburten nicht übernehmen. Wie können sie denn nach einer Geburt, wenn sie selber zwei kleine Kofen im Bett hat, oder? Es sei denn, der Mann springt die, dann geht's. Aber da müsste viel klarer definiert werden. Und das ist nicht ein Luxus, den eine Hauseltern haben. So irgendwie so feudal, gell, irgendwie so ganz grobe. Sondern da ist eine Realität.
Und ich meine, was ich ehrlich sehe, das ist ja früher noch im Bürgertum normal gewesen.
Ja,
also meine Großmutter hatte eine Hauseltern, eine Köchin, eine Gärtnerin.
Ja, ja.
Also das ist völlig normal gewesen. Und ich habe mich dann auch mal gefragt, was hat eigentlich meine Großmutter gemacht?
Sehr viel ehrenamtliches Zeug.
Also die ganze Sozialstaat hat so funktioniert. Aber selber hat sie Kinder eigentlich nicht wahnsinnig betreut. Sondern die sind betreut worden, das stimmt schon. Aber
Und da lass doch, kommt noch etwas dazu. Man muss sich auch von dem Gedanken verabschieden, dass Mutter ist die Allerbeste, nur sie kann's. Mhm. Das stimmt nicht. Mhm. Sondern es gibt ganz viele Menschen, die machen das hervorragend. Das und klar, gehen sehr auf die Kinder ein. Und ich denke immer, also, man muss sich einfach einmal die gestressten Mütter in so einem Supermarkt anschauen, wenn sie noch kleine Kinder dabei haben. Und fragt die dann, will ich jetzt Kind von dieser gestressten Mutter sein? Die schießt das an, oder? Die will lieber etwas anderes. Und jetzt muss sie da einkaufen und dann die kaufen und kochen und machen. Das ist für eine Kinder auch nicht so toll. Und,
aber würdest du nicht sagen, also meine Beobachtung ist, ein bisschen, dass halt den Frauen schon schwerer fällt, die Mutterrolle ganz abzugeben als den Mann. Oder wir sind uns natürlich jetzt einfach aufgrund von der traditionellen Geschlechterteilung von der Arbeit gewöhnt. Wir haben immer müssen raus.
Ja.
Wir haben immer müssen weg von der Familie. Wir haben entweder jagen oder aufs Feld oder im Krieg. Ich meine, wir sind immer weg von der Familie.
Ja.
Und wir haben so für die Familie gesorgt.
Mhm.
Und deshalb fällt uns das auch viel leichter, während Frauen, habe ich schon das Gefühl, habe ich auch bei meiner Frau gesehen, wir haben, wo wir Kinder bekommen haben, habe ich 80% geschafft und meine Frau hat 60 gewonnen. Und ich habe ihr gesagt, komm, schaff doch du auch 80. Dann ist es auch fair, weil ich natürlich auch gewusst, sonst gibt es nur Vorwürfe. Oder?
Ja, klar.
Und sie hat das nicht wollen. Sie hat ihm gesagt, nein, ich will nicht, dass die Kinder mehr Krippe gehen und so weiter. Mhm. Aber letztlich ist es auch um das gegangen, dass, und das finde ich ja gut, sie hat auch mehr Zeit mit den Kindern verbringen.
Mhm.
Aber das, glaube ich, halt, ist schon noch etwas, was man so schnell wahrscheinlich auch nicht ändern kann, weil die Investition, die eine Frau macht, wenn sie Kinder gebärt, ist halt schon sehr viel höher als das, was ich mache. Oder?
Ja, klar. Auf der anderen Seite, das ist einfach auch eine gedankliche Arbeit, die muss geleistet werden. Also ich kann mich erinnern, so die alten 68er, gell? Da war ja klar gewesen, dass mit Kind also querbeet und da hast du immer mehrere Bezugspersonen gehabt. Und das Beispiel, wir haben immer gesagt, also eine Maus, die in einer Schuhschachtel lebt und nur mit einer Maus kann kommunizieren, die wird dümmer als eine, die offen rum und Beziehungen aufnehmen zu verschiedenen Bezugspersonen und auch aus denen da kann holen, weißt du, wo sie jetzt gerade brauchen. Also eine, die dann vielleicht eben sehr interessiert ist an Musik oder so, ein anderer, wo bastelt, dass das sehr viel förderlicher ist für so eine kindliche Intelligenz. Ja.
Also die Mäuse, wenn man jetzt die Evolution anschaut von den Mäusen, sind wir doch ein paar länger geworden.
Ja, ich weiss, es ist immer ein Blödsinn, wenn man da mit den Mäusen oder den Ratten.
Hey, ich finde, das ist ja schon das Problem. Bezugspersonen, hast du völlig recht, es gibt verschiedene, aber es gibt auch eine Überforderung. Zu viel darf es eben auch wieder nicht sein. Also, aber ich finde auch, ich meine, eben, Nanny war früher noch viel normaler gewesen in der Oberschicht, muss man sagen. Aber die Oberschicht ist ja nicht völlig verwahrlost, sondern im Gegenteil.
Sicher nicht.
Also, die haben ja gewusst, was gut ist für die Kinder.
Oder auch Frankreich, weißt du, in Frankreich, ich habe ja lange in Frankreich gelebt.
Mhm.
Da gehen ja die kleinen Kinder, die gehen ja ab dem zweiten Lebensjahr, gehen sie in Kita. Und da kannst du jetzt auch nicht sagen, alle Franzosen sind gestört, weil sie haben bindungsgestört.
Nein, überhaupt nicht. Ja gut, Julia, wir hören da auf.
Ja.
Weil wir haben so viel noch weiter zu besprechen
und irgendwann
helfen wir weiter. Ich habe nämlich eigentlich, das sage ich jetzt noch den Zuschauern, ich will über das neueste Buch reden von dir, Klassentreffen.
Ja.
Und habe jetzt aber gedacht, nein, das ist nicht gut, dann müssen wir nochmal, das geht einfach, das ist zu lang. Und wenn du Lust und Freude hast daran, würden wir einfach nochmal eine Sendung machen und dann reden wir nämlich über das Buch.
Okay.
Natürlich, Klassentreffen ist klar, um was es geht. Es geht darum, ums Alter, um älter werden, das betrifft mich, das betrifft alle. Und über das könnten wir auch gerne mal länger darüber reden.
Ja, gerne.
Also, wenn es dir recht ist, machen wir es gescheiter so.
Ja, okay, gerne.
Ist wahr, gut. Also, danke vielmals, dass du da gewesen bist. Danke für das interessante Gespräch. Und euch wünsche ich noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder einen schönen Morgen. Das war vom Nebelspalten, von der Sommershow mit der Julia Onken. Habt's gut und bis bald.